Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mit diesem Wochenspruch aus Jesaja 60 begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist der letzte Sonntag nach Epiphanias, das Fest der Verklärung Jesu, wo sich der Himmel auftut und für einen Augenblick die Gegenwart Gottes in Christus aufleuchtet. Es ist das Ende des Weihnachtsfestkreises. Das ist mir kostbar geworden, das haben wir von unseren katholischen Geschwistern gelernt. Der Weihnachtsbaum bleibt bis zum letzten Sonntag nach Epiphanias stehen, da ist er. Und da gehört er auch noch hin an diesem Sonntag. Die Krippe ist auch noch da. Genau, Lichtmess, Maria Lichtmess, genau. Und wir haben in der Änderung des Kirchenjahres festgelegt, der letzte Sonntag nach Epiphanias ist der Sonntag vor Lichtmess. Genau, von daher haben wir uns da wieder angepasst. Und es ist nicht nur am Anfang des Weihnachtsfestkreises ein Gipfelpunkt, sondern auch am Ende. Das Fest der Verklärung, also die Gegenwart Gottes spürbar, sichtbar. Dazu kriegen wir heute einen Paulustext aus dem 2. Korintherbrief, zu dem ich 1998 meine Examenspredigt geschrieben habe. Das sind auch wechselnde Erinnerungen an diese Zeit. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir jetzt miteinander diesen schönen Gottesdienst zum letzten Sonntag nach Epiphanias feiern können. Gott segne ihn uns. Lasst uns beten. Gott, jetzt bin ich hier, voller Sehnsucht nach deinem Glanz, Licht, das in mein Leben scheint, ein Stück Himmel. Mein Alltag ist oft so anders, viel Grau, Freude und Glück verstecken sich. Es fühlt sich so an, als müsste ich immer nur berghoch laufen, ohne je den Gipfel zu erreichen. Gott, ich rufe dich an, um dein Erbarmen.
Kyrie eleison, erbarme dich, Christe eleison. Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, erbarm dich über uns.
Gott, du hast einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Dein Licht leuchtet auf, damit wir endlich begreifen, du bist da. Dankbar stimmen wir ein in den Lobgesang deiner heiligen Engel und singen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein
Deine Herrlichkeit leuchtet auf in Jesus, dem Christus. Öffne unsere Augen für ihn. Erleuchte unsere Herzen, dass wir dich erkennen, uns von dir rufen lassen, aus deinem Glanz leben und so Zeugen werden mitten in dieser Welt. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Wir hören die Epistel im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 4. Kapitel. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei, nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Evangelium bei Matthäus. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. . 1927 hat die Firma Silit den Schnellkochtopf auf den Markt gebracht. Sico heißt der im Schwäbischen, ich glaube sonst auch, für Sicherheitskochtopf. Sico. Das ist ein dicht abgeschlossener Topf, in dem ein hoher Druck erzeugt wird, weil dann schneller gekocht werden kann. Ich schätze, die meisten von euch werden darin ihre Kartoffeln kochen, vermute ich mal, wenn ihr denn kocht. Irgendwann pfeift es dann in der Küche, wenn der Druck im Topf zu groß wird. Der hat oben ein Sicherheitsventil und wenn der Druck zu hoch wird, dann fängt es an zu pfeifen. Das Ventil lässt Dampf ab und innen drin werden die Kartoffeln weich. Ein Bild, finde ich, typisch für uns Menschen. Wir optimieren die Abläufe. Es muss doch noch etwas schneller gehen. Einfach den Druck erhöhen, dann wird es effektiver. Das funktioniert auch mit Menschen, egal in welchen Lebensbereich wir da so gucken. Meine Geschichte kennt ihr, als ich kam 2001, waren wir 7 Pfarrer, im selben Gebiet sind wir heute 4, wenn einer geht, sind wir noch 3. Und so funktioniert das überall. Da muss doch noch was rauszupressen sein. Dasselbe muss doch auch mit weniger Arbeitseinsatz zu erreichen sein. Ich muss doch noch etwas mehr hinkriegen. Problemstelle wird dann das Ausgleichsventil. Weil wir immer größere Kartoffelmengen gar kriegen müssen, brauchen wir hohen Druck. Und das tut uns Menschen nicht gut. Viele kriegen es dann irgendwann gar nicht mehr hin, rechtzeitig wieder Druck aus dem Kessel zu nehmen, mal den Deckel zu heben und Pause zu machen. Manche stehen auf der Herdplatte des Lebens, bis sie explodieren, bis die Dichtungen um die Ohren fliegen oder der Topf anfängt zu glühen. Viele Menschen sind fertig. Ihr Topf hat sich über dem Dauerdruck irgendwann verzogen. Sie funktionieren nicht mehr. Sie sind nicht mehr ganz dicht. So sind wir. Wir Menschen. Völlig anders ist Gott. Völlig anders. Viele von euch werden wahrscheinlich auch eine angeschlagene Kanne im Schrank haben. Zumindest die Sparsamen, die nicht immer alles gleich aussortieren, was irgendwie eine Macke hat. Die Lieblingskanne vom Töpfer. Das ist die, die immer als erste natürlich sofort die Macke kriegt. Das alte Klump, das bleibt ewig heile, aber die schöne Kanne, die kriegt als erstes die Macke. Bei uns fehlt ausgerechnet in der Gießtülle vorne, fehlt ein Stück. Oder sie hat einen Sprung, wenn man sie auf den Tisch stellt, dann entsteht irgendwann so eine kleine Pfütze darunter. Und nun kommt die Überraschung. Gott, der Chefkoch unseres Lebens, wählt uns nicht als Schnellkochtöpfe, nicht als Hochleistungschristen, die optimiert Kirche bauen. Er wählt uns als angeschlagene Tonkrüge, als Leute mit Sprung in der Schüssel. Er sucht sich die Leute, die nicht mehr ganz dicht sind, durch deren Leben ein Riss geht. Verwundete, Angeschlagene, Angeschossene, Humpelnde und Hinkende. Das sind die, die Gott in seine Küche holt. So schreibt es Paulus an die Gemeinde in Korinth und scheut sich nicht, auch sich selbst als einen angeditschten Tonpott zu bezeichnen. Der große Missionar des aufstrebenden Christentums ist kein hocheffizienter und erfolgreicher Superchrist, kein Moralhochglanzvorbild, sondern ein vom Leben gezeichneter, von allen Seiten bedrängt, bange, verfolgt, unterdrückt, das Sterben Jesu am Leibe tragend. Das ist das Empfehlungsschreiben, mit dem Paulus, der Apostel Paulus, die Leute in Korinth für sich gewinnen will. Also nicht, ich habe 5000 Leute bekehrt, ich habe 500 Leute geheilt, ich kann Wunder, ich habe 3 Fernsehkanäle, wenn ich komme, rennt ganz Walkenried in die Kirche. So nicht. Sondern wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ich bin eine ziemlich jämmerliche, vergängliche Gestalt, vom Leben gezeichnet. Ich habe das Leben nicht im Griff. Aber genau da hinein schenkt Gott sein Licht. Paulus scheut nicht den Vergleich mit der Schöpfung am Anfang der Welt. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Das sind die Schöpfungsworte ganz am Anfang. Licht soll in der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Also das göttliche Licht, mit dem am Anfang alles begann, dieses Licht hat in Paulus Herz hineingeschienen. Hell, wie ein Flash. Und das ist das Wunder Gottes, dass er dieses göttliche Licht in verwundete, angeknackste, angeschlagene Herzen schenkt. Mancher von euch wird Leonard Cohen kennen. Das ist der mit dem Halleluja, das die Leute mittlerweile immer für das bekannteste Kirchenlied halten, weil es Halleluja heißt. Von ihm stammt die Liedzeile: Es gibt einen Riss in allem. So kommt das Licht herein. In Englisch klingt es schöner. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Es ist ein Riss in allem und da kommt das Licht hinein. Also völlig quer zu unserer Denkweise, wo alles möglichst heil, möglichst effektiv und möglichst erfolgreich sein muss. Gerade der Riss, die Wunde, ist der Ort, wo das Licht rein kann. Wären wir perfekt, Hochglanz, erfolgreiche, da käme kein göttliches Licht rein. Gerade meine Wunde, der Bruch in meiner Biografie, meine Macke, mit der ich so hadere, der Abgrund, über den ich schon so manche Träne vergossen habe. Das ist der Ort, an dem das göttliche Licht in mein Leben scheint, wo Gott wunderbar aufscheinen will. Hörst du? Deine Wunde, Ort der Gegenwart Gottes. Also das ist nicht Finsternis, Ärgernis, das weg muss, sondern Ort, wo Gott aufscheint. Ich schlucke, weil das echt krass ist. und völlig quer zu dem, wie ich bisher auf mein Leben geschaut habe. Da sind diese Hindernisse, kennen wir alle, ich sehe sie in euren Augen. Ja, diese Hindernisse, diese Störungen. Und dahinter habe ich mir immer Gott vorgestellt und ich habe ihn gebeten, Gott, mach das weg, nimm das weg, mach das heil. Und jetzt kommt Paulus, Wort des lebendigen Gottes, und sagt mir, es geht nicht darum, das wegzumachen, sondern genau da will Gott aufscheinen. Paulus ist sich in seinem Fall ganz sicher, Gott hat das getan, damit durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. So schreibt Paulus, kennen wir. Also, der Apostel Paulus ist gerade in seiner Zerbrechlichkeit und in seiner Verletztheit Werkzeug für Gott. Gott nutzt ihn, damit andere, also die Gemeinde, auch erleuchtet werden. Sie sehen Paulus, sie erleben ihn und ihnen geht das Licht auf. Konkret, sie erkennen die Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Also nicht einfach irgendeine Herrlichkeit Gottes, dann sind wir wieder auf unserer alten Spur, so diesen religiösen Vollflash, Ekstase und Erleuchtung und so. Oder endlich gemütliche Seelenruhe, was Menschen sich religiös so ersehnen. Sondern ganz klar, Gott erkennen in Jesus. Und dahinter wieder dasselbe Denkmuster. Der große Gott lässt sich finden in einem Menschen. Das ist Weihnachten, ihr erinnert euch. Da ist ein Mensch, so anders als die anderen Menschen, voller Liebe, unbegreiflich viel mehr Liebe, der schenkt sich ganz hin aus Liebe. Und da ist Gott. Nicht in einem Feuerwerk der Macht, in Wunderdemonstrationen, in makelloser Perfektion. Gott im Antlitz eines Menschen, in Augen der Liebe, in Liebe, die sich verschenkt. Da ist Gott. Und das ist die Erleuchtung, die die Gemeinde erfüllt, weil sie Paulus sehen und hören, der in äußerlicher Mickrigkeit, in verletzter Gestalt durch sich hindurch das Licht aufscheinen lässt. Er selbst ist es nicht. Er hat es nicht. Er kann es nicht. Es scheint hindurch. Ich habe es nicht. Ich bin es nicht. Ich kann es nicht. Aber Gott will gerade da aufscheinen. Bei dir, durch dich, bei mir, durch mich, bei uns. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis aufleuchten, der hat einen hellen Schein in dein Herz gegeben, damit dieses Licht leuchtet und andere sehen, dass in der Liebe, die von Jesus Christus ausgeht, dass da Gott aufscheint. In dir. Dafür braucht dich der lebendige Gott. Genau so, wie du jetzt hier heute bist. Mit deinem Bruch und deiner Wunde. Weil da das Licht hindurchscheinen wird. Amen. paar Dinge, die heute abzukündigen sind. Die Kollekte ist eine besondere heute. Es ist nämlich eine Propsteikollekte, die wir also gemeinsam in allen Gemeinden der Propstei sammeln. Aber es ist ein Projekt bei uns. Wir haben es vorgeschlagen. Es gibt in unserem Kreis ein Netzwerk, das sich gebildet hat. Das nennt sich Bund vernetzt, Walkenrieder Bündnis für Toleranz, Respekt und Vielfalt, wo wir uns engagieren gegen aufkeimenden Rechtsextremismus. Also es ist in der Kirchengemeinde klar geworden, wir wollen uns engagieren und wir haben uns Menschen angefangen zu suchen aus der Zivilgesellschaft, die sagen, jawohl, wir wollen da mitmachen. Und dieses Netzwerk ist jetzt gerade dabei, so ein bisschen öffentlich zu werden. Wir haben eine Erklärung verfasst, wo wir an die Vereine geschrieben haben, mit der Bitte, diese Erklärung mitzutragen. Wir wollen also ein Stück Farbe bekennen für unseren Ort. Und für dieses Netzwerk und für dieses Engagement ist die Kollekte heute in allen Kirchengemeinden unserer Propstei. Allein dafür, dass das überall abgekündigt wird, finde ich, hat sich das schon gelohnt. Ja. Also, danke für eure Gaben am Ausgang. Sieglinde und ich haben eine Woche Urlaub. Die Vertretung hat der Kollege Stefan Gresing. Am Mittwoch ist aber Mahlzeit, die Einladung zum Drei-Gänge-Menü. Also lasst euch einladen, wieder zum Essen zu kommen. Aber die anderen Dinge pausieren, also keine Kantoreiprobe, kein Konfirmandenunterricht in dieser Woche. Am Samstag um 17 Uhr ist Gottesdienst in Neuhof und am Sonntag um 10.30 Uhr ist Gottesdienst in Walkenried. Beide Gottesdienste hat Birgit Köhler übernommen. Ich möchte an dieser Stelle ein paar Worte sagen zu der Studie, die in der zurückliegenden Woche veröffentlicht ist. Ich habe da sehr drauf rumgekaut, weil man kann natürlich nicht hier kurz was eigentlich dazu sagen, aber gleichzeitig ist es mir wichtig, ein paar Dinge zu sagen. Es ist gut, dass es diese Studie gibt, dass unsere Kirche die veranlasst hat. Sie kommt etwas spät, aber es ist gut, dass es sie gibt. Wir müssen eingestehen, dass wir als evangelische Kirche eine gewisse Arroganz hatten. Wir haben immer gedacht, naja, mit dem Zölibat und der strengen Sexualmoral ist das vor allen Dingen ein Problem der katholischen Kirche. Also haben wir nicht so laut gesagt, aber viele in der evangelischen Kirche haben das so gedacht. Sie haben gedacht, na, bei uns ist das nicht so ein Thema, da gibt es vielleicht mal Liebschaften mit vielleicht minderjährigen Mädchen, die schwärmen, so hat man sich da irgendwie versucht rauszureden. Das ist aber nicht so und das ist das Ergebnis, was diese Studie sehr, sehr klar deutlich macht. Es sind vor allem Kinder ab 11 Jahre, die Betroffene sind. Es sind, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, mehr Jungen als Mädchen, die betroffen sind. Und wenn man es hochrechnet, das ist natürlich immer sehr schwierig, aber kommt man ungefähr auf dieselbe Zahl wie in der katholischen Kirche. Also in aller Demut, ja, wir sind an dieser Stelle gleich schuldig und gleich betroffen. Finde ich wichtig, das mal deutlich zu sagen. An einer Stelle möchte ich Kirche in Schutz nehmen. Es wurde immer gesagt, da wurden nur die Disziplinarakten durchsucht, aber die Personalakten nicht. Und man fragt sich immer, warum eigentlich nicht? Hat Kirche da schon wieder gemauert? Will die was vertuschen? Es ist einfach eine Zeitfrage gewesen, weil tatsächlich das Material in den Landeskirchenämtern erhoben worden ist. Da sind keine Externen gekommen, haben die Akten gelesen, sondern die Landeskirchenämter haben ihre Akten selber durchgeguckt. Und in der kurzen Zeit, die dafür zur Verfügung stand, haben die Landeskirchenämter mit ihrem eigenen vorhandenen Personal, das sowieso schon zurechtgekürzt ist, das nicht, schlicht nicht geschafft, die Personalakten durchzugucken. Also wenn, müsste man sagen, man bezahlt Externe, die mal eine Landeskirche durchgucken, um da ein bisschen klarer zu sehen. Das ist aber eine Folgeentscheidung, die jetzt zu fällen ist. Die Landeskirchen haben an der Stelle nicht gemauert. Das ist nicht wahr. Aber, und das ist eins der Schlussfolgerungen, finde ich, es ist ein klares Versagen von Leitung, von Macht, In Kirche, in evangelischer Kirche haben wir so ein Harmoniebedürfnis und in dem werden Störungen gern weggelächelt und weggeschwiegen. Und das ist hier auf dramatische Weise passiert, wie an vielen Stellen. Anderen Stellen der Gesellschaft auch. Also Kirche fällt da nicht besonders schlimm auf, aber schon. Und in unserem Anspruch müssen wir das benennen. Wir müssen da deutlich klarer werden und entschiedener. Ja, soweit vielleicht. Ein zweites, wenn ihr aus dem Kloster gleich rauskommt, wird vermutlich da draußen eine Demonstration sein, in welcher Form auch immer. Das ist eine Spontanaktion von Kerstin Wagner aus dem Klosterhotel, die gestern gepostet hat, sie will eine Demo gegen Rechtsextremismus machen. Sie hat sich, glaube ich, nicht irgendwie vernetzt in Walkenried, sondern es ist, glaube ich, ihre Privataktion. Es ist aber wahnsinnig gestern durchs Netzwerk kursiert. Ich glaube, es haben dann doch viele mitbekommen. Und sie hat uns gebeten, das euch zu sagen. Also wenn ihr rausgeht und die da stehen, dann könnt ihr euch so verhalten, wie ihr das wollt. Aber dass ihr wisst, warum die da stehen. Vielleicht soweit. Von meiner Seite, ich fände es glücklicher, wenn wir an der Stelle wirklich miteinander überlegen, die örtlichen Vereine mit ins Boot holen und gemeinsam überlegen, wollen wir was machen. Das wäre, glaube ich, weiser gewesen. Aber gut. Dann darf ich euch einladen im Anschluss zum Kaffee. Christel Funk war früher da heute Morgen, hat Kaffee gekocht, die Tische vorbereitet. Wir können also im Anschluss noch eine Tasse Kaffee im Pfarrhaus miteinander trinken. Kommt gerne mit. Und schließlich herzliche Genesungswünsche an Pfarrer Bernd Menzel, der diesen Gottesdienst heute eigentlich halten wollte, der aber erkrankt ist. Und darum bin ich noch da und Sieglinde hatte schon Urlaub und Uli ist ja auch da. Und darum hat Uli heute Orgel gespielt und Sieglinde sitzt da. So haben wir das dann gelöst und wir fahren jetzt dann nach dem Kaffee, fahren wir in Urlaub. Dir, lieber Uli, herzlichen Dank für die Begleitung heute. Dann wollen wir Fürbitte halten. Gott, wir bitten um dein Licht hinein in unsere Welt, in unsere Gesellschaft, in unser Leben. Gestern war der Gedenktag des Holocausts, an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Wir bitten um dein Licht für all die, deren Leben da so sehr beschädigt wurde. Und für all die, die da so verblendet waren und deren Verblendung weiterlebt bis heute. Gott, lass dein Licht aufscheinen. Wir bitten um dein Licht für unsere Gesellschaft, für unser Miteinander, dass wir den Hass überwinden, dieses mit dem Finger auf andere zeigen. Dass wir lernen, uns den Fragen und Problemen zu stellen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wir bitten um dein Licht in die Kirche, wo auch viel vertuscht wurde, verheimlicht, wo heile Welt gespielt wurde. Leuchte du deine Kirche aus, Gott. Segne die Gemeinschaft, segne die Gottesdienste. Sende uns aus als deine Boten, nicht aus eigener Kraft und eigener Stärke, sondern aus deinem Glanz. Wir bitten um dein Licht für die Menschen an die wir besonders denken. Wir bitten um Veras Schwester, um Geleit in der Operation. Und wir bitten für all die Menschen, deren Namen wir dir in der Stille sagen. Und wir bitten um Frieden, Gott, um Licht in den Herzen der Mächtigen, um Wege, Gewalt und Hass und Krieg zu beenden. Wir bitten sehr, Gott. Und wir beten als deine Kinder, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.